Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Einladen. Heute soll es einen Blick darauf geben, dass, wenn man das Evangelium Leuten irgendwie kundtut, es ja sehr unterschiedliche Reaktionen gibt. Unterschiedliche Reaktionen auf das Evangelium. Erstmal ein Gedanke. Evangelium von Jesus Christus, das war ja mal vor 2000 Jahren etwas ganz Neues. Und wenn etwas ganz neu ist, dann hat das einen bestimmten Aspekt. Menschen können dazu vorher noch keine Meinung haben. Und das ist erstmal interessant, das wahrzunehmen. Denn meistens sind wir Kirche, Gemeinde und so Jesus-Geschichten als etwas gewohnt, das uns schon sehr, sehr lange begleitet. Und wo wir irgendwie schon ein Gefühl zu haben. Es soll Menschen geben, die den christlichen Glauben ablehnen, weil sie meinen, sie kennten das alles schon. Und wenn man dann nachfragt, stellt man fest, so wirklich sagen können sie gar nicht, worum es da geht. Ganz früher war diese Botschaft von Jesus etwas ganz Neues. Und Leute standen da erstmal davor, zögernd, neugierig, vielleicht irritiert, und hatten noch nicht eine Meinung dazu. Ich möchte Ihnen zu Beginn ein Fremdwort zur Herausforderung mitgeben. So in den ersten 3 Minuten sind Sie vielleicht noch gespannt vor Aufmerksamkeit. Das Fremdwort ist Ambiguität. Ist schon schwer auszusprechen, ne? Können Sie das sprechen? Ambiguität? Ist irgendwie griechisch und so. Und Ambi heißt immer sowas mit beides. Ja? Zweierlei. Ambiguität bedeutet so viel wie Mehrdeutigkeit. Das heißt, es gibt Phänomene, da guckt man drauf und man guckt nochmal genauer drauf und man guckt nochmal genauer drauf und dann sagt man, ich bin mir immer noch nicht sicher. Menschen sind zum Beispiel so komplexe Phänomene, sie kennen bestimmt Menschen, die sie sehr gut kennen und an denen sie sehr viel richtig gerne mögen und manchmal begegnet ihnen dann diesen Menschen aber etwas, was sie unglaublich nervt oder tief verletzt. Ist das jetzt ein guter Mensch oder ein schlechter Mensch für Sie? Ja, so kann man Menschen halt nicht festlegen. Wir Menschen als so unglaublich komplexe Wesen, wir sind ein gutes Beispiel für Ambiguität. Wir sind oft gar nicht so eindeutig, wie wir uns gerne sehen würden. Glauben Sie das? Ich wollte das lange auch nicht glauben. Und dann habe ich mich halt, man hört ja so Dinge und man kriegt ja auch Dinge über sich selber mit, dann habe ich mich irgendwann daran gewöhnt. Wir Menschen sind nicht so eindeutig, wie wir es gerne von uns hätten. Warum erzähle ich Ihnen diesen Begriff der Ambiguität und dass es da um Mehrdeutigkeit geht? Wenn eine Sache noch nicht zur Sprache gebracht wurde, wenn man damit noch nicht konfrontiert wurde, dann kann man es sich leisten, dazu noch keine klare Meinung zu haben. Und zu sagen, ja, weiß auch nicht, ist irgendwie immer da gewesen, ist irgendwie immer gut gegangen, lassen wir es mal auf uns zukommen. Wenn Sie aber dann jemand mit einer bestimmten Frage konfrontiert und sagt, ja, guck doch mal hin, hier, das ist doch deshalb und deshalb wichtig, was sagst du denn dazu? Dann wird es schwerer, dass man da uneindeutig bleibt. Dass man sich das alles offen hält und sagt, ja, mal sehen, lassen wir mal auf uns zukommen. Beim Evangelium handelt es sich um eine so eine Sache, wenn die auftritt und Leute damit konfrontiert werden, dann ruft sie zu einer Entscheidung. Sie ruft dazu, sich zu positionieren und zu sagen, ja, ja, Mensch, stimmt, finde ich gut. Oder zu sagen, ja, Moment, Moment, ich verstehe, was du sagst, aber nee, will ich nicht. Und das soll heute so mein Punkt sein, diese unterschiedlichen Reaktionen auf das Evangelium, die sind kein bedauernswerter Missstand. Leute reagieren halt unterschiedlich, weil sie es nicht alle verstanden haben. Wenn es alle verstehen würden, würden auch alle zustimmen. Oder Leute reagieren unterschiedlich, weil wir so ungeschickt bezeugen. Würden wir es nur richtig machen, dann würden auch alle zustimmen. Sondern wenn wir in die Bibel gucken, in das, was berichtet ist, so aus der ersten Zeit, als das Evangelium neu war, dann wird immer deutlich, das Evangelium, mit dem Menschen konfrontiert werden, hat von Anfang an diese unterschiedlichen Reaktionen ausgelöst. Eindeutigkeit wird nahegelegt und Leute positionieren sich. Das Evangelium ist ein Ambiguitätskiller. Es macht es Menschen schwerer, uneindeutig zu bleiben. Ich möchte uns als beispielhaften Text den recht bekannten aus der Apostelgeschichte vorlesen, wo Paulus in eine völlig unjüdische und damit auch unbiblische Kultur hineinpredigt, in Athen. Griechische Kultur, Athen damals schon nicht mehr das, was es mal war, aber hat immer noch so diesen Ruf, die Stätte der Philosophen zu sein. Und da spricht dann auch Paulus als christlicher Missionar. Ich lese uns die Episode vor aus Apostelgeschichte 17, beginnend in Vers 16. Paulus wartete in Athen auf Silas und Timotheus. Die Stadt war voller Götzenbilder. Als Paulus das sah, packte ihn der Zorn. Er sprach in der Synagoge zu den Juden und zu denen, die an den Gott Israels glaubten. Jeden Tag redete er mit den Leuten, die er auf dem Marktplatz antraf. Einige Philosophen, Epikureer und Stoiker, verwickelten ihn in einen Disput und meinten, was will dieser Schwätzer eigentlich? Andere sagten, anscheinend verkündet er irgendwelche fremden Gottheiten. Denn Paulus verkündete das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung. Sie nahmen ihn mit zum Areopag und fragten, was ist das für eine neue Lehre, die du da vertrittst? Können wir mehr darüber erfahren? Was du uns erzählst, klingt in unseren Ohren sehr fremd. Wir würden gern wissen, was es damit auf sich hat. Die Athener und auch die Fremden, die dort lebten, waren nämlich sehr neugierig. Sie kannten keinen besseren Zeitvertreib, als stets das Neueste in Erfahrung zu bringen und weiterzuerzählen. Paulus trat in die Mitte des Areopags und sagte, ihr Bürger von Athen, nach allem, was ich sehe, seid ihr sehr gottesfürchtige Leute. Ich bin durch die Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Stätten angeschaut. Dabei habe ich auch einen Altar gefunden, auf dem stand für den unbekannten Gott. Das, was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das verkündige ich euch. Es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was in ihr ist. Er ist der Herr über Himmel und Erde. Er wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand errichtet wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von Menschen versorgt zu werden. Er ist es doch, der uns allen das Leben, den Atem und alles schenkt. Er hat aus einem einzigen Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen, damit sie die Erde bewohnt. Für jedes Volk hat er festgesetzt, wie lange es bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Er wollte, dass die Menschen nach ihm suchen, ob sie ihn vielleicht spüren und entdecken können. Denn keinem von uns ist er fern. Durch ihn leben wir doch, bewegen uns und haben unser Dasein. Wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, wir sind sogar von seiner Art. Weil wir Menschen also von Gottes Art sind, dürfen wir uns nicht täuschen. Die Gottheit gleicht keineswegs irgendwelchen Bildern aus Gold, Silber oder Stein. Die sind nur das Ergebnis menschlichen Könnens und menschlicher Vorstellungskraft. Nun, Gott sieht nachsichtig über die Zeiten hinweg, in denen die Menschen ihn nicht gekannt haben. Aber jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten auf, ihr Leben zu ändern. Denn Gott hat einen Tag festgesetzt, um über die ganze Welt zu richten. Dann wird er Gerechtigkeit walten lassen, durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Dass dieser Mann wirklich dafür bestimmt ist, hat Gott allen Menschen durch dessen Auferstehung von den Toten bewiesen. Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, lachten ihn einige seiner Zuhörer aus. Aber andere sagten, darüber wollen wir ein andermal mehr hören. So verließ Paulus die Versammlung. Einige Leute schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben. Unter ihnen war Dionysius, der dem Areopag angehörte, eine Frau namens Damaris und noch einige andere. So, liebe Geschwister, was passiert also in dieser Missionspredigt des Paulus? Nun, wie wir so sprichwörtlich sagen, es scheiden sich die Geister. Paulus gibt hier eine so wie Lukas es uns zusammenfasst, knappe Charakterisierung dessen, was Jesus für die Menschen ist und dass Gott am Ende eine Entscheidung herbeiführt. Und dann entscheidet es sich oder scheidet es sich auch unter den Zuhörern. Einige sind ablehnend, die finden das lächerlich, die finden das albern. Auferstehung von den Toten, wir glauben doch nicht an Märchen. Einige sagen, einen anderen mal mehr. Also entweder sind die interessiert, aber es ist nicht dringend. Oder sie sind bloß höflich und möchten es sich mit Paulus nicht verscherzen. Einen anderen mal mehr. Und einige schließen sich an. Es entsteht eine kleine Gemeinde in Athen. Plötzlich gibt es Gruppen, die es vorher nicht gab. Plötzlich gibt es etwas, was Menschen unterscheidet, die vorher über diesen Unterschied nicht reden mussten. Er war ihnen gar nicht bewusst. Unterschiedliche Reaktionen auf das Evangelium. Und so kommt es zu einer Differenzierung, zu einer Unterscheidung. Und das ist in der Apostelgeschichte, wenn Sie die mal einmal so im Zusammenhang lesen, das ist so ein wiederkehrendes Motiv. Überall, wo das Evangelium gepredigt wird, gibt es eine Gruppe, die das ablehnt. Und es gibt eine Gruppe, die irgendwie die Energie in dieser Botschaft spürt und sagt, ich will da mitmachen. Das ist auch was für mich. Das Evangelium, wenn es dargestellt wird, wenn es Menschen vorgelegt wird, hat diese Wirkung. Es macht offenbar, wer dann zu Jesus gehört und wer nicht. Und ich weiß, dass diese Frage eine ist, die viele von uns auch persönlich bewegt. Warum hören die einen, wenn man ihnen sagt, Jesus ist toll, und warum sind die anderen gleichgültig oder belächeln uns? Warum sind es sogar Nahestehende oder Menschen, um die man sich bemüht, weil sie einem am Herzen liegen, die trotzdem nicht hören? Auf diese Frage kriegen wir keine Antwort, das sage ich gleich ganz ungeschminkt. Wir kriegen auch keine Antwort darauf, wie wir denn jeden erreichen. Ich will heute diesen Punkt einmal versuchen rüberzubringen, dass wir damit nicht Teil so einer irdischen Scheiternsgeschichte sind, ach, es gelingt halt nicht und ach, wir können es halt nicht und so, sondern dass wir Teil irgendwie eines großen heilsgeschichtlichen Offenbarungsprozesses sind. Es schält sich was heraus. Und das ist so, wie wenn Sie aus so einem Steinblock als Bildhauer irgendwas heraushauen wollen. Es gibt doch dieses schöne Gleichnis. Es ist so, als wenn man nur alles weghaut, was nicht zu dem gehört, was am Ende hervorkommen soll aus dem Stein. Es schält sich was heraus. Es bekommt etwas eine Gestalt. Es wird etwas erkennbar. Und das ist die Gemeinde Gottes. Beim individuellen Menschen der Glaube an Jesus, der schält sich erst heraus, wenn du verstanden hast, was es für dich für einen Unterschied macht. Und warum du plötzlich nicht mehr sagen kannst, ja, ach, ich bin einfach ganz normal, sondern sagen musst, ich bin Christ. Ich bin nicht einfach ganz normal wie jeder. Ich weiß, dass an mir was besonders ist. Ich gehöre zu diesem Jesus. Und es gibt meinem Selbstbild und meinem Leben eine bestimmte Gestalt. Die ist nicht einfach bei jedem da. Es wird dir bewusst, du wirst zu dem, was du in Christus bist, indem diese Gestalt sich definiert. Es fällt weg, was nicht dazu gehört, und die Konturen treten hervor von dem, was dazu gehört. Individuell und gesellschaftlich. Es schält sich was heraus. Profil gewinnen bedeutet, dass auch klar wird, was nicht dazugehört. Und das ist leider nicht immer harmonisch. Das ist das, weswegen es uns wehtut. Wenn Menschen uns sagen, du mit deinem Religionskram, also nee, danke. Es werden Unterscheidungen deutlich, die wir vielleicht nicht unbedingt mögen. Deshalb ist mein Appell erstmal einer zur Gelassenheit. Ja, es ist so, dass das Evangelium nicht für jeden irgendwie seinen Reiz entfaltet. Bleiben wir gelassen. Das war von Anfang an so. Und das ist, ich sag's mal hart, in Ordnung. wo das Evangelium auf die Welt trifft, da tritt hervor, was für einen Unterschied es gibt. Auf der anderen Seite möchte ich das auch als einen Appell zur Ermutigung sehen. Von Jesus selber an und über die Apostel, die erste Generation der Zeugen, gab es nie die eine Methode, mit der man alle gewinnt. Gab es nie. Und trotzdem war das dieses Projekt, ja, bezeugen, weitersagen, in die Welt tragen, es war trotzdem nie umsonst. Lassen wir uns also nicht entmutigen, wenn wir feststellen, oh, der Unterschied, oh, er wird uns spürbar, vielleicht auch manchmal peinlich oder schmerzlich. Lassen wir uns nicht entmutigen. Gott ist der, der diese Welt formt und der die Menschenherzen formt. Und er tut das auch durch unser Glaubenszeugnis. Aber im Grunde sind es nicht wir, die da etwas tun. Im Grunde sind wir mehr so der Meißel, mit dem da jemand die Welt bearbeitet. Und der Meißel muss auch gut sein. Der muss auch funktionieren. Das ist schon richtig. Ein Meißel kann keine Verantwortung tragen. Da endet das Bild, das Gleichnis. Wir müssen natürlich Verantwortung tragen dafür, wie wir in dieser Welt sind. Aber was durch unser Hiersein an Unterschied und Unterscheidung geschieht, ist am Ende nicht unser Werk. Mir fällt es oft schwer, da die richtige Balance im Kopf und im Herzen zu behalten. Gelassen zu bleiben und trotzdem auch mutig. Nicht enttäuscht aufzugeben, weil da ja so viel Widerständiges sich in der Welt zeigt, sondern trotzdem zu sagen, Gott, du bist der, der hier wirkt. Vielleicht auch durch das ein oder andere Wort von mir, hoffentlich, aber am Ende bin es eben nicht ich. Ich möchte abschließen mit einem anderen kurzen Bibeltext. Der kam mir noch so in den Sinn, als ich darüber nachdachte, diese Balance zu halten. Einerseits wollen wir mit Energie und Mut und Kraft Zeugen sein und wollen Leuten etwas nahe bringen. Auf der anderen Seite wissen wir, es liegt nicht wirklich an uns und wir dürfen Leuten auch nichts aufdrängen. Wir dürfen nicht Entscheidungen herbeizwingen, weil wir meinen, wir müssten Leute zu ihrem Glück zwingen. Und für diese Balance kam mir dann so ein Text als anschauliches Beispiel, nämlich ein Gleichnis von Jesus. Und zwar dieses ein bisschen mulmige vom Unkraut unter dem Weizen. Viele von Ihnen werden es im Ohr haben. Es steht in der großen Gleichnisrede in Matthäus 13. Und wenn man das liest, mir geht es so, so wirklich schön ist das auch nicht. Und so ein bisschen lässt es einen auch ratlos zurück. Was soll man denn jetzt? Es läuft darauf hinaus, der ganz große Entscheider auf letzte Sicht, der Ambiguitätskiller 100%, das ist Gottes Gericht am Ende der Welt. Und erst dann werden wirklich alle Mehrdeutigkeiten aufgelöst sein. Erst dann wird wirklich Eindeutigkeit hergestellt sein. Vorher können wir sie nicht erwarten und nicht erzwingen. Ich lese uns vor aus Matthäus 13, ab Vers 24. Jesus erzählte der Volksmenge noch ein weiteres Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie bei einem Bauern, der auf seinen Acker guten Samen aussäte. Als alle schliefen, kam sein Feind. Er säte Unkraut zwischen den Weizen und verschwand wieder. Der Weizen wuchs hoch und er setzte Ähren an und da wurde auch das Unkraut zwischen dem Weizen erkennbar. Die Feldarbeiter gingen zum Bauern und fragten ihn, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut auf dem Feld? Er antwortete, das hat mein Feind getan. Die Arbeiter sagten zu ihm, Willst du, dass wir auf das Feld gehen und das Unkraut ausreißen? Aber er antwortete, tut das nicht, sonst reißt ihr zusammen mit dem Unkraut auch den Weizen aus. Lasst beides bis zur Ernte wachsen. Dann werde ich den Erntearbeitern sagen, sammelt zuerst das Unkraut ein, bindet es zu Bündeln, sodass es verbrannt werden kann. Aber den Weizen bringt in meine Scheune. Einladen, das Evangelium bringen. Es wird unterschiedliche Reaktionen geben. Aber der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir verstehen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, jetzt und für immer. Amen.